Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Katja Dorothea Buck.
Wegen der Corona-Pandemie, aber auch, weil wir beide ja das Reisen eigentlich einschränken wollen, um nicht noch mehr Umweltverschmutzung zu kreieren, findet unser Gespräch heute digital statt. Mit moderner Technik können wir die 700 Kilometer, die zwischen uns liegen, ganz locker überbrücken. Vielen Dank, liebe Katja, dass du dir Zeit genommen hast, Zeit für Mission. Vor weniger als einem Jahr hattest du ja auch eine Mission übernommen. Du bist im Auftrag von Missionswerken und dem Deutschen Weltgebetstagskomitee auf die andere Seite der Welt nach Vanuatu im Südpazifik geflogen. Darüber hast du dann, ganz wie es sich für eine Journalistin gehört, in der Zeitschrift Eine Welt berichtet. Und in dem Lesebuch bist du darauf eingegangen, zu erklären, welche Gefühle du hattest, als du den Menschen begegnet bist. Dafür bist du nicht nur die 700 Kilometer gereist, sondern du bist viele, viele 10.000 Kilometer geflogen, um nach Vanuatu zu kommen. Warum, sagt, war diese Reise überhaupt notwendig?
Also es sind wirklich viele tausend Kilometer, die man zurücklegen muss, wenn man von Deutschland aus nach Vanuatu fliegt. Ungefähr 20.000. Das ist also wirklich am anderen Ende der Welt, so wie du das gerade gesagt hast. Jetzt könnte man ja auch sagen, macht es euch ein bisschen einfacher und versucht es vom Schreibtisch aus zu recherchieren. Aber als gute Journalistin weiß man einfach, es ist immer anders, ob man an einem Schreibtisch, vom Schreibtisch aus etwas recherchiert hat oder ob man wohin gefahren ist und sich wirklich auch all den Einflüssen und Eindrücken aussetzt. Weil das macht unwahrscheinlich viel aus, um überhaupt Dinge auch zu verstehen und auch in ihrer Gänze mal irgendwo auch anzureißen. Und oft passiert es ja dann auch, und so ist mir das in Vanuatu auch passiert, dass man mit falschen Vorstellungen hinfährt und dann plötzlich merkt, oh, du warst ja jetzt ganz auf dem falschen Trip, du musst jetzt umdenken. Deswegen war es schon wichtig, da hinzufahren, auch wenn das, wie gesagt, 20.000 Kilometer sind und dann natürlich auch wieder 20.000 zurück, also wirklich einmal um die Welt. Ich kenne das auch aus anderen Weltregionen. Ich bin ja auch mit vielen Leuten in Kontakt und versuche die dann von hier aus, von meinem Schreibtisch in Tübingen aus, anzufunken. Und das kann dann auch funktionieren. Man kann dann auch Fragen hinschicken und man bekommt auch Antworten zurück. Man nennt sowas dann das Kaltinterview. Aber ein Kaltinterview ist immer wesentlich weniger als etwas, was man wirklich vor Ort recherchiert hat, um einfach auch mitzukriegen und sich dem auch auszusetzen, diesem Fremden und dem anderen. Und für mich war es ja nun wirklich das allererste Mal, dass ich überhaupt in den Pazifik gefahren bin und mich auf diese ganz neue Kultur eingelassen habe. Und dann muss man noch dazu sagen, Vanuatu gehört wirklich zu den Ländern, zu denen es am allerwenigsten Informationen gibt.
Du warst dort, du hast mit den Leuten richtig geredet, du hast ihnen richtig ins Gesicht sehen können. Hattest du denn den Eindruck, dass die Menschen dort anders kommunizieren als hier in Deutschland oder anders als im Nahen Osten, da wo du dich ja oft aufhältst? Wie ist die Kommunikation in Vanuatu?
Sie ist sehr viel zurückhaltender, also sehr viel vorsichtiger, abtastender. Während im Nahen Osten geht es meistens sehr extrovertiert zu, da ist man sofort mit drin und ich rede jetzt hier mit dir sehr gerne, ich erzähle dir, wie ich die Dinge sehe und am besten erzählst du genauso, wie ich die Dinge sehe, erzählst du das jetzt weiter und jetzt bringe ich dich noch zu meinem Bruder oder zu meinem Cousin oder zu meiner Schwester und die erzählt dir nochmal was. Also da wird man rumgereicht und es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil man den Eindruck hat, man wird auch so ein bisschen vereinnahmt, während in Vanuatu wird man überhaupt nicht vereinnahmt. Da ist viel Abwarten, ein freundliches Abwarten. Das ist überhaupt nicht so, dass man da gegen Wände läuft oder gegen Mauern läuft oder so, sondern es ist sehr, sehr freundliches Abwarten. Sehr, manchmal hatte ich auch den Eindruck, es ist sehr respektvoll, sehr höflich. Aber es ist auch so, dass natürlich der Respekt eingefordert wird von der anderen Seite. Also ich musste sehr viel mehr durch meine Person punkten, als dass ich jetzt durch mein Wissen oder durch meine Stellung oder durch meinen Beruf oder durch meine Herkunft irgendwie hätte punkten können. Dass ich da als Journalistin angereist bin, das war denen ziemlich egal, sage ich jetzt mal so. So habe ich es am Anfang auch wahrgenommen und musste dann auch immer mal wieder mir sagen, ja, die haben hier jetzt mal wirklich nicht auf dich gewartet und es ist kein Interesse da, jetzt mit dir das große Interview zu machen. Du musst jetzt schon sagen, dass du als Person Interesse an ihnen hast und du musst dieses Interesse zeigen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich trotz vieler Mails und trotz vieler Telefonate, die ich versucht habe zu führen, immer nicht wirklich zum Ziel gekommen bin. Und erst wenn ich mich wirklich auf den Weg gemacht habe und einmal mein Gesicht gezeigt habe und gesagt habe, ich würde sehr gerne mit euch darüber reden oder mit Ihnen oder wem auch immer, dann war es möglich, dann war schon so ein bisschen das Eis gebrochen und wir sind dann wirklich auch ins Gespräch gekommen. Die Gespräche haben auch sehr viel länger gedauert, als wie ich sonst gewöhnt bin. Also normales Interview, naja, am Telefon halbe Stunde, face-to-face vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden. In Vanuatu war ich oft einen halben Tag damit beschäftigt oder musste nochmal hin, einfach um da näher ranzukommen und auch bis die Leute sich dann öffnen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das eigentlich auch eine ganz schöne Umgangsweise. Es ist was sehr Vorsichtiges, was sehr Respektvolles und ja, auch was sehr Menschliches in dem Sinne, dass man sehr achtsam miteinander umgeht.
Hat sich denn dein Blick dadurch, dass du dort warst, auf bestimmte Dinge geändert und was waren das dann für Dinge?
Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Ich bin ja dorthin gefahren und jeder, der jetzt an den Pazifik denkt und so ein bisschen global interessiert ist, der weiß genau, Pazifik ist die Region, wo der Klimawandel am stärksten zu spüren ist, wo die größten Auswirkungen des Klimawandels sind. Und dann war für mich ganz klar, Klimawandel wird das Hauptthema sein, was ich in Vanuatu bearbeiten werde, worum ich mich kümmern werde. Natürlich Frauen auch, aber Frauen und Klimawandel, also immer diesen Klimawandel mit als Oberthema drin haben. Dann bin ich nach Vanuatu gekommen und habe gemerkt, ja, Klimawandel ist ein Thema, aber ganz anders, als ich es bisher gedacht habe. Der direkte Umgang, der Umgang mit der Ni-Vanuatu mit der Natur. Man liest in den Führern schon, in den Reiseführern, ja, sie leben im Einklang mit der Natur. Aber was heißt im Einklang mit der Natur? Das heißt, dass sie sehr dankbar sind für all das, was die Natur ihnen gibt. Und sie wissen genau, sie sind Teil der Natur, sie sind abhängig von der Natur und müssen dann auch mit dem umgehen, was die Natur vielleicht an Schäden anrichtet. Vanuatu gehört zu den Ländern, die so ziemlich alle Naturkatastrophen, die es gibt, ständig und immer wieder haben. Es liegt ja auf dem pazifischen Feuerring. Und das heißt, da gibt es Erdbeben, da gibt es Vulkanausbrüche, da gibt es Tsunamis. Und dann liegt es ja auch noch in den Tropen. Das heißt, diese Wirbelstürme, die Zyklone, die kommen immer vor. Und die sind auch vor dem Klimawandel schon immer vorgekommen, diese Zyklone. Und die Menschen dort haben gelernt, wie gut sie damit umgehen, selbst wenn die Natur ihnen alles nimmt, erstmal durch so eine Katastrophe, wie sie es dann doch wieder schaffen, einen Neuanfang zu wagen. Und zwar, indem sie doch der Natur auch vertrauen, dass das funktioniert. Und diese Resilienz bei Katastrophen, bei Naturkatastrophen, nämlich dieses einfach wieder anfangen und nicht da sitzen und lamentieren, sondern dieses neu anfangen, wieder loszulegen, sich nicht entmutigen zu lassen. Das ist eine Stärke, die ich dort kennengelernt habe, die ich sehr bewundere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die natürlich auch bei der ganzen Diskussion um Klimawandel, Klimagerechtigkeit eine Rolle spielt. Die Menschen in Vanuatu sind jetzt diejenigen, die das ausbaden, was wir verursachen. Wir können da schon von einer Täter-Opfer-Relation sprechen. Aber das greift viel zu kurz. Das gibt viel mehr Dimensionen, die man da noch sehen muss. Die Ni-Vanuatu, ich würde sie nicht als schwache Opfer bezeichnen, aber sie haben eine ungemein großartige Resilienz, mit Naturkatastrophen umzugehen und das sozusagen zu integrieren. Sie sind dort sehr als Gemeinschaft verbunden und das ist auch das, was ihnen die Kraft gibt und die Stärke gibt. Das heißt jetzt aber noch nicht, dass wir aus dieser Nummer mit dem Klimawandel und der Klimagerechtigkeit fein raus sind, nur weil die Ni-Vanuatu auch so resilient sind und so toll mit den Naturkatastrophen umgehen können. Der Klimawandel wirkt sich natürlich dort aus und sie merken auch, dass sich viel verändert. Das heißt auch, dass die Nahrungssicherheit nimmt ab. Dann die ganzen Regenmuster verändern sich, sodass man in den Regenzeiten sehr viel stärker Regen hat, sehr viel extremere Regenfälle, dafür aber insgesamt eine geringere Regenmenge. Und das natürlich gleichzeitig bei einem sehr hohen Bevölkerungswachstum. Das sind alles Aussichten, das ist schon, das also macht mich unruhig und stellt für mich auch ganz große Fragen, wie es da mit Vanuatu weitergehen kann.
Katja, du bist ja auch Religionswissenschaftlerin und es gibt ja so Beobachtungen, dass wenn schlimme Dinge passieren, schlimme Naturkatastrophen, dass es dann Pastoren, Pfarrer, Prediger gibt, die sagen, das ist die Strafe Gottes für eure Sünde. Hat man denn sowas in Vanuatu gehört?
Gar nicht. Und das fand ich auch ganz, ganz interessant, weil die Nivanuatu sind eine Gesellschaft, die doch sehr traditionell unterwegs ist und vielleicht auch gerade was die Theologie betrifft, eher konservativ unterwegs ist. Aber dass da die Naturkatastrophen oder jetzt auch zum Beispiel Pam als eine Strafe Gottes gesehen wird, überhaupt nicht. Also sie sind nicht schuld an dem, was dort passiert. Wenn da die Natur jetzt so viel Schaden anrichtet, dann empfinden sie dafür keine Schuld, sondern das ist einfach so, die Natur ist so. Und ich habe es immer wieder gehört auch, dass sie sagen, auch in den schlimmen Katastrophen beschützt uns die Natur. Also wenn dann zum Beispiel die Palme, die neben der eigenen Hütte steht, nicht direkt auf die Hütte fällt, sondern neben die Hütte knickt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Natur uns beschützt.
Wie ist es dir denn damit gegangen, als du gehört und gesehen hast, wie viel Gewalt dort Frauen ausgesetzt sind von ihren Männern, von ihren Partnern, von ihren Familienangehörigen? Was hat es bei dir bewirkt?
Es ist schon schockierend. Also die Gewaltrate gegenüber Frauen ist extrem hoch. Und es ist jetzt nicht einfach nur so, ich sag jetzt mal so ein bisschen Gewalt, sondern das ist teilweise wirklich ganz harte, schlimme Gewalt, die Frauen erleiden müssen, teilweise mit wirklich bleibenden Schäden fürs ganze Leben. Man denkt immer, jetzt müsste so der Aufbruch kommen und jetzt müsste die Revolte kommen und die bleibt aus. Es gibt jetzt nicht dieses generelle Infragestellen des Gesamtsystems, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann von Frauen höre, jetzt einfach so, ich lasse das stehen, weil es steht mir nicht zu, einer Frau dann zu sagen, ja, aber du musst das doch und das ist doch alles und sozusagen mit meinem Blick beurteilen, wie die Situation der Frau ist. Ich kann mit ihr mitleiden, auf jeden Fall, das tue ich auch. Aber die Veränderung kann ich ihr nicht vorgeben. Wenn Frauen geschlagen werden, wenn Frauen Opfer von Gewalt werden, dann zeigt das nicht die Schwäche der Frauen, sondern es zeigt, wie stark ein System eigentlich ist, was auf diese Frauen einwirkt und diese Zwänge, in denen sie drin sind. Und ich sag mal so, jeder, der jetzt und jede vor allem, die ehrlich zu sich ist, auch bei uns, muss zugeben, dass wir in ganz vielen Zwängen immer noch stecken, aus denen wir eigentlich nicht wirklich rauskommen. Ich muss dann ehrlicherweise sagen, ich kann es nicht ändern. Und ich kann jetzt auch nicht den Frauen sagen, ja meine Güte, dann tut doch mal was. Ich glaube, jede Frau, die das könnte, würde es tun. Aber wenn sie es nicht können, dann ist es nicht eine Aussage dazu, dass sie zu schwach sind, sondern dann ist es einfach so, dass die äußeren Umstände und die Zwänge so stark sind, dass sie gar nichts dagegen tun können.
Katja, in deinem Buch, da erzählst du von einer Begegnung, die du mit einer anderen Ausländerin hattest, die dort in Vanuatu schon einige Zeit lebt. Und sie hat dir berichtet, dass eine andere Person ihr erzählt habe, die Katja, die ist Christin.
Das war in dieser Bungalow-Anlage, wo ich mich eingemietet hatte für die Zeit, wo ich in Vanuatu war. Und diese Ausländerin, von der du gerade gesprochen hast, das war meine Nachbarin Audrey aus Neuseeland, die schon seit einigen Jahren in Vanuatu lebt. Und sie war immer, ich habe mit ihr viel geredet, immer wieder so, wenn ich nach Hause kam, wenn ich so ein bisschen eine Einordnung gebraucht habe, dann habe ich immer Audrey gefragt, wie ist denn das? Und das war manchmal ganz hilfreich. In dieser Bungalow-Anlage, da gab es natürlich auch Personal. Also es gab einen Hausmeister, Edwin, und dann gab es ein Zimmermädchen, Beatrice. Wenn ich ihr begegnet bin, dann habe ich ihr freundlich guten Tag gesagt. Ich habe nur festgestellt, dass ich, wenn ich abends nach Hause kam oder nachmittags, dann lag auf meinem Tisch, auf der Veranda, lag immer ein kleines Blumengesteck. Und dann hatte ich das Audrey gesagt, habe gesagt, kriegst du eigentlich auch frische Blumen? Und dann sagt sie, ja, aber das, du musst das richtig verstehen. Das ist jetzt nicht einfach nur Service des Hauses, sondern das ist eine Kommunikationsform eines jungen Mädchens in Nivanuatu, die dir damit sagen möchte, dass du sie eigentlich interessierst. Und das war natürlich für mich eine Steilvorlage. Also habe ich am nächsten Morgen dann, da hatte ich ein bisschen Zeit und dann habe ich sie gefragt, habe ich Beatrice gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit mir einen Tee zu trinken. Und dann haben wir uns also auf die Terrasse gesetzt und ich hatte da meine Teepackung dabei. Und dann kam auch der Edwin, der Hausmeister kam, da saßen wir da zu dritt und wir haben diesen Tee getrunken und das war so Teebeuteltee. Und wir haben einfach so Smalltalk gemacht. Naja, und dann war es so, dass ich dann irgendwann mal abends von einem Termin oder von meinen ganzen Terminen bin ich abends nach Hause gekommen und Audrey und ihr Mann saßen am Pool. Wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und dann sagt die Audrey plötzlich zu mir, der Edwin, der hat heute von dir geredet, der hat heute von dir gesprochen. Der hat gesagt, er sei sich ganz sicher, du musst Christin sein. Jetzt hast du ja eben gerade gefragt, wie es mir damit ging. Gehört zu denjenigen, die den eigenen Glauben nicht nach außen kehren. Also es hat persönliche Gründe, das hat aber auch den Grund, ich möchte ungern in Schubladen gesteckt werden. Und ich wollte jetzt nicht in dieser Schublade landen, aber offensichtlich war ich in einer Schublade gelandet. Und ich sage mal so, es war dunkel, sodass Audrey nicht sehen konnte, dass ich rot geworden bin. Aber ich habe dann schon auch nochmal gefragt, wie er denn darauf kommt. Und dann hat sie nur gesagt, naja, du trinkst mit ihr hier Tee und das macht sonst niemand mit ihnen.
Aber ich frage jetzt trotzdem nochmal nach, abgesehen davon, dass es dir peinlich war. Hast du das Gefühl, dass es für Menschen in Vanuatu wichtig ist, über den Glauben des Gegenübers Bescheid zu wissen?
Über den Glauben des Gegenübers Bescheid zu wissen, weiß ich nicht, ob das wirklich Ausschlaggebende ist. Ich glaube eher, dieses sie ist Christin war eher die Aussage, sie gehört zu uns. Also die Nibanuatu sind sehr christlich, kann es nicht anders sagen, 83% der Gesamtbevölkerung sind Christen. Und der christliche Glaube dort wird sehr, sehr ernst genommen. Also das ist, da gibt es jetzt nicht säkulare Tendenzen oder so jetzt wie bei uns, sondern der wird ernst genommen. Es war eher so, ich habe es eher so aufgefasst, dass wenn Edwin sagt, sie ist Christin, und das muss er wohl mit Begeisterung gesagt haben, dann gehöre ich dazu.
Es ist ja wohl dann interessant, dass andere Europäer, die ja wahrscheinlich auch alle getauft sind, dann nicht als Christen und Christinnen erkannt werden.
Ich vermute mal, dass das so ist, weil die Europäer, also ich sage jetzt mal, der Großteil der Europäer, ich will da jetzt auch niemanden zu nahe treten, der Großteil der Europäer fährt ja dorthin, um Tourismus zu machen. Und es gibt die großartigsten Anlagen in Vanuatu, wo man also wirklich Südsee-Feeling pur tanken kann und wo wirklich auch alles getan wird, dass man sich wie im Paradies fühlt. Aber wer tut denn das, damit man sich im Paradies fühlt? Es sind halt die Bediensteten, es ist das Personal, es sind die Nibanuatu. Und da ist natürlich ein großes Gefälle auch da zwischen denen, die das Geld haben und bezahlen und denen, die ja das Geld dann bekommen dafür, dass sie eine Dienstleistung geben. Der Graben zwischen Touristen und Einheimischen ist enorm groß. Das ist mir immer wieder aufgefallen, auch wenn dann eins von diesen riesen Kreuzfahrtschiffen da in dem kleinen Hafen von Vanuatu oder von Pau Vila dann von der Hauptstadt angelegt hat, dann sind über Nacht plötzlich 4000 Touristen, Nicht-Einheimische, die von der ganzen Kultur keine Ahnung haben, die sich eigentlich auch gar nicht drauf einlassen wollen, weil sie ja am nächsten Tag sowieso schon wieder weg sind. Die werden auf diese Insel Efate, die Hauptinsel, werden da drauf geschwemmt sozusagen und laufen da rum wie die Aliens. Klar, gehen dann zu den Kaskaden, gehen dann zur Blauen Lagune, lassen sich dann da einmal über die Insel fahren, machen irgendwelche spektakulären Helikopterflüge, aber der wirklich echte Kontakt, ein Interesse an den Menschen, wie sie leben, wie es ihnen geht, was sie denken, das findet ja gar nicht statt. Ja, und deswegen hatte ich eine andere Funktion, einen anderen Blickwinkel auch, eine andere Perspektive und hatte ja auch gemerkt, dass ich durch die Art, wie kommuniziert wird, muss ich als Person punkten und dann kann ich das nur authentisch tun. Ich kann es nur als Katja tun und da kam das gut an, dass ich wohl offensichtlich als Christin identifiziert wurde. Für mich auch eine sehr besondere Begegnung, eine sehr berührende Begegnung auch.
Katja, bevor wir zum Ende kommen, hast du jetzt nochmal die Chance für ein letztes Wort. Was ist dir besonders wichtig bei dieser Reise gewesen?
Also ich habe mich ja schon auch gefragt, warum mache ich das? Was ist der Sinn für mich selber dieser Reise? Man fliegt ja nicht einfach mal so, also zumindest ich tue das nicht, einfach mal so schnell um die Welt und habe da meinen Spaß. Es muss ja irgendwo auch einen gewissen Sinn geben. Und der darf jetzt nicht nur oder sollte jetzt nicht nur sich darin erstrecken, dass ich dann halt schön meine Artikel schreibe und damit mein Geld verdiene oder in einem Buch nochmal schöne Geschichten erzähle oder so. Ich merke immer mehr, was mich eigentlich an diesem Land fasziniert und warum mir das auch so nahe gekommen ist. Es sind die vielen, vielen Fragen, mit denen ich zurückgekommen bin. Nicht mit denen ich hingefahren bin, sondern mit denen ich zurückgekommen bin. Und es ist natürlich zum einen der Klimawandel, ganz klar. Und wie gehen wir mit Klimawandel um? Was mich viel mehr noch umtreibt als die Frage des Klimawandels, ist die Frage, wie dieses kleine Land Vanuatu im 21. Jahrhundert seinen Platz finden soll in einer globalisierten Welt. Wir können nicht einfach sagen, Vanuatu ist so ein schönes Naturparadies und die Menschen sind resilient und die leben im Einklang mit der Natur, dann belassen wir sie doch dort und dann bleiben die da so ein abgeschlossener Archipel, dann bleiben die da auf ihren Inseln. Das wäre viel zu kurz gesprungen. Die Menschen dort, die sind ja verbunden mit dem Rest der Welt über Internet, über Handy, Smartphone, was auch immer. Sie sind ja Teil dieser Welt und sie sind auch Teil dieser Weltwirtschaft. Was heißt es für so ein kleines Land, da seinen Platz Platz zu finden in dieser globalisierten Welt. Und da sind die natürlich, sind die Nibanuatu, die aus einer sehr traditionellen Gesellschaft kommen und aus einer sehr, sehr traditionell noch sind und leben, wie sie im 21. Jahrhundert ihren Platz finden können, ohne eben genau das aufzugeben, was sie stark macht, nämlich diese Resilienz, diesen wunderbaren Umgang mit der Natur, aber auch ihre Tradition, woher sie kommen, auf die sie stolz sind, ihr Glaube, ohne dass sie das alles aufgeben müssen, was ihnen eigentlich Stärke gibt. Dieses kleine Land braucht dringend Partner, die sie darin unterstützen, diesen Weg zu finden, einen guten, einen gesunden Weg ins 21. Jahrhundert, einen gesunden Weg in diese globalisierte Welt, ohne dass sie da unter die Räder kommen. Das sind diese ganz großen Fragen, die mich da bewegen. Und wenn jetzt meine Reise dorthin einen größeren Sinn gehabt haben sollte, dann wäre es schon schön, ich könnte eben auf genau diesen Punkt aufmerksam machen, dass dieses Land Partner braucht. Und gerade im kirchlichen Bereich, denke ich mir, gibt es noch viele Ressourcen auch, die von unserer Seite aus nach Vanuatu fließen können. Und mit Ressourcen meine ich am allerwenigsten eigentlich das Geld, sondern vor allem das Interesse für dieses Land und auch den Wunsch, sich mit den Geschwistern dort an einen Tisch zu setzen und zu schauen, wie schaffen wir das mit euren Möglichkeiten und mit unseren Möglichkeiten, dass ihr einen guten Weg in diese globalisierte Welt findet.
Vielen Dank, liebe Katja Dorothea Buck, dass du Zeit für Mission hattest. Sie hörten einen Podcast von Evangelische Mission weltweit in Hamburg, dem Dach- und Fachverband von Missionswerken, Kirchen und missionarischen Verbänden und Einrichtungen für die ökumenische und entwicklungsbezogene Zusammenarbeit und für ökumenische Bewusstseinsbildung in Deutschland. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an service@mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.